Als unbesiegbar präsentiert sich der venezolanische Staatschef Hugo Chavez gerne der Welt und seinem Volk. Nach seiner Krebsoperation im kubanischen Havanna war er Anfang Juli nach Venezuela zurückgekehrt. Ein paar Tage später schon schmückte er sich in einem Video mit Attributen von Nietzsches Übermensch. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in Venezuela im kommenden Jahr legt Chavez jetzt schon vor. Im Notfall würde er sich aber auch über demokratische Spielregeln hinwegsetzen. Das meint Sebastian Grundberger von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Venezuela sei seit 1999 zu einer funktionsfähigen Diktatur geworden, so der Experte im Gespräch mit dem Hilfswerk Kirche in Not. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?
Die Frage kann man nur beantworten, wenn man einen kurzen Rückblick auf das Venezuela tut, das also vorher da war. Nämlich eine politische Elite, die absolut diskreditiert war in weiten Teilen der Bevölkerung, wo es also Korruption gab, wo große Enttäuschung dadurch herrschte, dass die enormen Einnahmen des Landes durch den Ölabbau, vor allem den armen Bevölkerungsschichten und den breiten Bevölkerungsschichten allgemein, nicht zugute kamen. Und aus dieser Unzufriedenheit heraus ist so ein gewisser Antisystemkandidat, wie Herr Chavez das damals war, sicherlich eine attraktive Alternative, zumal er sehr mit einer großen Rhetorik auftrat. Er hat damals allerdings versprochen, dass sein Land nicht in Richtung Kommunismus geht, dass er keine Industrien verstaatlichen würde etc. pp. Wenn man sich das heute anschaut, ist das ein bisschen geradezu wie ein Hohn, wenn man das so sieht.
Chavez habe eine enorme PR-Maschine aufgebaut. Wenn man heute durch Caracas geht, sieht man überall Riesenposter mit Aufschriften wie "Danke, Präsident Chavez, für die zweite Unabhängigkeit, die Sie uns verschafft haben", berichtet Grundberger.
Es kommt zu einer permanenten Gehirnwäsche der ganzen Bevölkerung. Und dadurch, dass natürlich auch große Medienhäuser geschlossen worden sind, also vor allem was den Fernsehbereich und den frei empfangbaren Fernsehbereich betrifft, gibt es große Teile der besonders bildungsferneren Schichten, die sich schon seit Jahren ohne unabhängige Informationen informieren müssen. Und das ist natürlich für das Projekt von Chavez sehr einfach und macht es ihm natürlich leichter, da auch die Stimmen zu gewinnen.
Stimmen vom Wahlvolk und Stimmen von ganz oben. Wer so unangefochten regiert, kann sich schon mal für den Messias halten. Der Chavismus auf dem Weg zur Ersatzreligion? Ja, doch schon, meint Sebastian Grundberger.
Also wenn Sie zum Beispiel in das Pantheon reingehen, da gibt es so eine Art Pantheon der Nationalhelden. Da kann man sich also vor der venezolanischen Flagge verneigen und Hugo Chavez ist da auch mit einem Bild vergeben und das sieht also auch aus wie eine Kirche von außen. Er lässt sich ja auch öffentlich als Retter huldigen.
Da ist es wohl auch kein Zufall, dass Messias Chavez ausgerechnet am Tag des Herrn zu seinem Land spricht. Jeden Sonntag kommt die Fernsehsendung Alo Presidente, in der Chavez vor der Kamera regiert. Und das kann auch mal 7 oder 8 Stunden dauern. Alle staatlichen Fernsehsender und das ist mittlerweile die deutliche Mehrheit, müssen die Show live übertragen, ebenso viele Radiosender. Der Auftakt der Sendung besteht aus Samba-Takten. Danach geht es meistens ziemlich unterhaltsam weiter. Ein Langeweiler ist Chavez nämlich nicht. Der kubanische Revolutionsführer Fidel Castro war sich nicht zu schade, während Chavez Krankenhausaufenthalt in Havanna den Krankenwärter zu machen. Castro ist das Vorbild für Chavez. Der dankbare Venezolaner hält Kubas Wirtschaft einigermaßen über Wasser, indem er sie schmiert, so Grundberger.
Wenn ich geschmiert sage, beziehe ich mich auf Erdöl. Venezuela ist, ich meine, der 7. größte Erdölproduzent der Welt, hat also in Südamerika zusammen mit Mexiko, wenn ich richtig informiert bin, die meisten Erdölreserven. Und Fidel Castro bekommt es von Hugo Chavez zum Spottpreis. Im Gegenzug überflutet Kuba Venezuela mit seinen Ärzten. Die braucht Hugo Chavez dringend, um seine Missionen, wie er es immer nennt, durchzuführen. Also zum Beispiel die kostenlose Gesundheitsvorsorge für die armen Bevölkerungsschichten.
Der Göttinger Experte geht davon aus, dass auch immer mehr kubanische Geheimdienstleute Einfluss auf Chavez haben. Er habe gesicherte Infos, dass Chavez ihnen mehr traue als seinen Landsleuten, weil er nämlich Angst vor einem Mordkomplott hat. Anderthalb Millionen Venezolaner haben in den letzten Jahren das Land verlassen. Miami, das lange wegen seiner vielen Exilkubaner als Klein-Havanna galt, verfügt mittlerweile auch über eine stark wachsende Gemeinschaft von Exil-Venezolanern. Die Immigrationswelle liegt unter anderem an dem Berufsverbot, das vielen Menschen in Venezuela, etwa Journalisten, ständig droht. Und sie liegt an der starken Rechtsunsicherheit in Venezuela. Chavez enteignet immer wieder mal spontan und vor laufender Kamera ein Unternehmen. Das schadet auch der Wirtschaft. Die Verstaatlichung des größten Erdölversorgers hat zu einem starken Rückgang der Erdölproduktion geführt. Und die Wirtschaftskrise kommt längst auch bei den Armen in Venezuela an.
Es gibt schon ein assistenzialistisches Programm, wo also Geld auch verteilt wird unter Armen, wo die Armen auch medizinische Versorgung, welche Qualität auch immer, bekommen. Wobei man sich darüber streiten kann, wie nachhaltig das alles ist, weil Chavez natürlich auch bei den ärmeren Schichten massiv in Anführungsstrichen Stimmenkauf betreibt und die Leute auch ein bisschen dumm halten möchte.
Die Fassade in Caracas ist strikt rechtsstaatlich. Da finden Wahlen statt, es gibt ein Parlament und ein oberstes Gericht. Doch im Kontrast dazu steht die Machtfülle von Chavez, der zum Beispiel Richter ernennt oder rausschmeißt, ganz nach Belieben.
Wenn Sie mich fragen, ist Venezuela ein totalitärer Staat, sage ich nein. Das liegt einfach daran, dass die Gesellschaft noch Freiräume hat, die Chavez bisher noch nicht usurpieren konnte. Das ist ja ein System, was seine Daumenschrauben nach und nach immer weiter anzieht. Wir haben sicherlich einen Staat, der die ganze Gesellschaft durchdringen möchte mit seiner Ideologie und von daher sicherlich totalitäre Ausrichtung hat in seiner Ideologie, sie es aber noch nicht ganz geschafft hat.
Übrigens gibt es seit 1,5 Jahren auch eine ernstzunehmende Opposition in Venezuela, die Mesa de la Unidad, der Tisch der Einheit. Ein Zusammenschluss aus vielen Oppositionsparteien und Bewegungen.
Die großen Traditionsparteien sind zerbrochen und es sind an ihrer Stelle zahlreiche Neugründungen entstanden. Das heißt, man könnte heutzutage von 7 bis 8 wichtigen Oppositionsparteien im Land ausgehen. Durch die Tatsache, dass die sich jetzt alle zusammengeschlossen haben, gemeinsame Parlamentslisten bilden und gemeinsam auch bei den nächsten Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr mit einem Kandidat antreten wollen, ist hier nach langem Zögern und auch nach langer Agonie endlich ein wichtiger Anfang gemacht.
Wie Kuba kennt auch Venezuela seine politischen Gefangenen. Allerdings werden bei der Verurteilung oft andere Motive vorgeschoben. Beispiel der Studentenführer Nixon Moreno. Ihm warf das Regime den Versuch vor, eine Studentin zu vergewaltigen. Damit sollte der Wortführer von Studentenprotesten mundtot gemacht werden. Kommen wir zur Beziehung zwischen Kirche und Regime in Venezuela. Die war niemals einfach. 2001 gab es mal eine richtige Anschlagswelle und Schikanen gegen kirchliche Einrichtungen. Und auch in den letzten Wochen werden wieder Übergriffe gegen religiöse Bildnisse und Statuen gemeldet. 96% der Bevölkerung sind katholisch. Die Kirche hat aber aus historischen Gründen in Venezuela eine viel schwächere Stellung und weniger Einfluss auf die Politik, als das etwa in Kolumbien der Fall ist.
Die Venezolaner sind auch mal von ihren Muttergottes-Wallfahrtsorten nicht so kirchennah religiös, wie das die Kolumbianer sind. Es hat sich allerdings jetzt schon abgezeichnet, dass besonders in der Zeit von Hugo Chavez die Kirche als eine der wichtigsten Stimmen der Opposition starkes öffentliches Profil gewonnen hat. Das ist vor allem der Fall mit Herrn Jorge Urosa, dem Kardinal von Caracas, der Venezuela kritisiert hat, der gesagt hat, dass der Staat auf dem Weg in eine totalitäre Diktatur sich befände, etc. pp. Daraufhin hat Hugo Chavez ihn als Höhlenmenschen bezeichnet und ihm also jede Würdigkeit für sein Kardinalsamt abgesprochen, worauf der Vatikan natürlich gesagt hat, dass es immer noch Recht des Vatikans sei, Kardinäle zu ernennen und für würdig zu erachten und nicht das Ansicht eines Präsidenten.
Allerdings könne Chavez nicht zu weit gehen. Das allgemeine religiöse Gefühl der Venezolaner ist zu stark. Chavez versuche auch immer wieder, katholische Persönlichkeiten auf seine Seiten zu ziehen und sie als die revolutionäre Kirche zu präsentieren, gegen den bösen Kardinal Urosa, so Grundberger weiter. Die Kirche werde in ihrer pastoralen Arbeit punktuell behindert, so Grundberger. Auch Geistlichen, die regimekritische Äußerungen machten, werde ein Maulkorb angelegt.
Es unterliegt so ein bisschen der Zensur. Und da die venezolanische Kirche insgesamt viel konfrontativer ist zu Chavez, als das je die kubanische Kirche war, ist natürlich da immer Potenzial für Spannungen. Und Chavez hat immer wieder gedroht, dass er das Konkordat mit dem Vatikan auf die Probe stellen möchte. Es ist allerdings mehr in der Rhetorik geblieben als in der Realität. Allerdings ist es nicht so, dass diese Kirche-Staat-Sache die stärkste Konfliktlinie in Venezuela.
2012 gibt es in Venezuela Präsidentschaftswahlen. Chavez werde sich deshalb im Vorfeld wohl kaum zu sehr mit der Kirche anlegen, vermutet Grundberger. Dass sich der autoritäre Staatschef aber im Notfall auch über demokratische Spielregeln hinwegsetzt, passt für den Menschenrechtsexperten nur ins Bild.
Ich glaube, dass Herr Chavez nicht durch demokratische Wahlen sich von der Regierung entfernen lassen wird. Das heißt, in dem Moment, wo er sieht, dass er trotz seiner ganzen Manipulationen im Vorfeld, also es ist zum Beispiel so, dass die Oppositionskandidaten viel weniger Sendezeit bekommen, es gibt ein völlig undurchsichtiges Wahlsystem, was relativ leicht manipulierbar ist, da es mit Computern funktioniert. Also wenn er sehen sollte, dass er verliert diese Wahl, trotz dieser ganzen Manipulationen, wird er mit sicherlich bekannt geben, dass er gewonnen hat und wird dann also versuchen, auf jeden Fall an der Macht zu bleiben. Solange die Demokratie ihm geholfen hat, hat er sie benutzt und überall da, wo nicht, hat er sie nicht benutzt.